Hallo, schön, dass du da bist zum FAYO Podcast Health Up Your Life, dein Podcast für ein gesundes und glückliches Leben. Wir reden heute über den Ayurveda und Veganismus. Wie passt das eigentlich zusammen? Katharina Dörrich zeigt es uns. Sie ist mit ihrem Foodblog Tasty Katie bekannt geworden und hilft durch ihre eigene Geschichte anderen Menschen ganzheitliche Gesundheit durch Ayurveda, Yoga und Achtsamkeit zu finden. Was genau ist eigentlich Ayurveda? Was macht Ayurveda eigentlich aus? Und wie passt diese Heilkunst in unsere moderne Lebensweise? Wir sprechen darüber und Katharina verrät uns wertvolle Tipps, wie man unkompliziert Ayurveda in seinen Alltag integrieren kann. Und sie räumt mit einigen Vorurteilen gegen den Ayurveda auf. Mehr Informationen findet ihr auch in ihrem neuen Buch Modern Ayurveda, strahlend gesund und schön durch ganzheitliche Ernährung, in dem sie nicht nur tolle, leckere und gesunde Rezepte teilt, sondern einen guten Einblick in das weite Thema des Ayurvedas gibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns total, wenn du hier bei iTunes den Podcast abonnierst, uns eine Bewertung schreibst und auch super gerne uns ein paar Sterne schenkst. Schau doch gerne auch auf Instagram vorbei unter fayo_official. Dort findest du wie jede Woche zu diesem Podcast einen Post, unter dem du dann noch deine Fragen und Anregungen und auch total gerne dein Feedback mit uns teilen kannst. Weitere Infos zu Katharina findest du in den Shownotes, unter anderem ihren Foodblog, ihren eigenen Podcast und natürlich auch ihr neues Buch. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Katharina, schön, dass du da bist und hallo Mira.
Hallo liebe Samira und hallo Katharina, schön, dass es geklappt hat.
Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist Katharina? Katharina, vielleicht möchtest du dich gleich auch nochmal vorstellen. Du hast ja den Blog Tasty Katie, hast verschiedene Spezialthemen, die du vertrittst und über die wir heute reden werden, unter anderem auch über dein neues Kochbuch, was du jetzt rausgebracht hast. Vielleicht stell dich kurz mal unserer Community und unseren Zuhörern vor. Wer bist du?
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Katharina Dörrich. Die meisten kennen mich unter Tasty Katie, weil ich seit 4 Jahren den Blog habe, der Tasty Katie heißt, und eben Instagram und Facebook und Pinterest, überall unter Tasty Katie. Und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und bei mir ist das alles daraus entstanden, weil ich in meiner Jugend sehr viele gesundheitliche Probleme hatte, in erster Linie Verdauungsbeschwerden. Später kamen noch Gelenksbeschwerden, chronischer Tinnitus hinzu. Mhm. Und mir konnte eigentlich nie so wirklich jemand helfen. Jetzt muss man dazu sagen, vor ein paar Jahren waren die ganzen Themen vegan oder glutenfrei, ohne industriellen Zucker, das war alles noch nicht so verbreitet, wie es jetzt ist. Und ich habe damals dann sehr viel selber ausprobiert. Mir wurden auch ziemlich viele Unverträglichkeiten diagnostiziert. Und irgendwann war ich dann mal bei einem Arzt, der bei mir einen Candida, einen Darmpilz, festgestellt hat. Und der Pilz, der ernährt sich in erster Linie von Zucker. Und ich musste dann so eine Anti-Candida-Diät machen und ganz lange auf allen möglichen Arten von Zucker verzichten, also auch Obst. Und habe dann in der Zeit das erste Mal so gemerkt, oh Wahnsinn, also der Bauch kann sich noch ganz anders anfühlen als permanent aufgebläht und Schmerzen. Und ja, habe dann das erste Mal so richtig am eigenen Körper gespürt, was die Ernährung für einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unser ganzes Wohlbefinden hat. Und dann habe ich halt wirklich angefangen, selber in der Küche total viel zu experimentieren und mein ganzes Umfeld hat das mitbekommen. Und die haben mich dann sehr bestärkt darin, vor allem mein Freund damals, dass ich eben daraus irgendwas mache. Und wie gesagt, damals waren die ganzen Themen noch nicht so verbreitet. Mhm. Dann habe ich den Blog gestartet, genau.
Mega cool. Ja. Das heißt, du bist dann über die Zuckerfrei-Ernährung oder deine Diät, die du dann ja auch über die Ernährung wieder in den Griff bekommen hast, hoffentlich, deine Darmgesundheit, bist du dann erstmal nur auf zuckerfrei eingestiegen oder warst du dann direkt schon beim Thema Veganismus oder wie sah deine Ernährung vorher aus? Hast du dich vorher auch schon vegan oder vegetarisch ernährt?
Mhm. Ja, also die meisten meinen, wenn sie meine Geschichte hören, ich hätte mich katastrophal vorher ernährt, aber das war gar nicht der Fall. Also ich bin eigentlich wirklich in einer Familie aufgewachsen, mit einer wunderbaren Mutter. Wir hatten immer einen Garten mit viel Obst und Gemüse. Ich habe immer beim Biohof eingekauft und hat sowieso relativ gesund eigentlich immer gekocht. Fleisch gab es bei uns auch nicht mehr als 2-mal die Woche. Aber was wir schon sehr viel auch hatten, waren Milchprodukte. Mhm. Und ich hatte so, ich sag mal, so in der Pubertät so eine Phase, wo ich so ein bisschen, ich sag mal, entgleist bin bei der Ernährung und auch viel mit dann gekauft habe, auch beim Bäcker und viel Süßigkeiten gegessen habe. Mhm. Also ich hatte vor allem, ich würde sagen, ich hatte echt eine Zuckersucht. Also ich konnte auch nie was Herzhaftes essen, ohne direkt was Süßes danach. Also das ging bei mir gar nicht. Ich hatte immer so Niepe auf süße Sachen und hatte mich mit Ernährung aber überhaupt nicht beschäftigt. Also das war überhaupt nicht relevant bei mir. Und angefangen haben halt diese Beschwerden auch erst, nachdem ich eine OP am Steißbein hatte und musste Antibiotika nehmen. Und danach wurde das erst so richtig schlechter. Und das Ganze, also so dieser ganze Gesundwerdungsprozess, ist war wirklich ein Prozess. Also es ging nicht von heute auf morgen. Und es hat bestimmt, ja, bis es mir so richtig, richtig gut ging, hat es auf alle Fälle 3 Jahre ungefähr gedauert.
Okay.
Bis ich so meinen eigenen Weg gefunden habe. Also ich habe damals dann wirklich schon mal gemerkt, so Zucker, okay. Und habe dann aber auch gleich gemerkt, dass mir Milch tut mir überhaupt nicht gut und Eier. Und kam dann eben das erste Mal so ein bisschen mit der veganen Ernährung in Verbindung, in Kontakt. Und habe das einfach ausprobiert und habe mich da von Anfang an sehr, sehr wohl gefühlt. Und habe mir da so einfach so selbstständig so ein bisschen meinen Weg gesucht. Und habe auch gar nicht so versucht, darauf zu hören, was andere mal sagen, sondern ich habe viele Dinge ausprobiert und habe dann für mich festgestellt, funktioniert das oder funktioniert das nicht.
Das heißt, so vom Zucker weglassen, hast du dann versucht, erstmal die Milchprodukte so rum wegzulassen. Eier hast du dann auch weggelassen, Fleisch wahrscheinlich sowieso, wenn genau. Ihr noch nicht so viel Fleisch in der Familie hattet. Ja. Das war dann auch so quasi immer mal wieder ausprobieren. Ja. Und was waren da so deine kleinen Meilensteine? Also hast du gemerkt, so okay, jetzt wird's besser und jetzt wird's besser oder vielleicht doch wieder was dazunehmen oder was waren da so deine Erfahrungen?
Also ich war für die Milch, da war ich schon immer so ein bisschen sensibilisiert, weil meine Mama hat eine Laktoseintoleranz. Mhm. Und bei uns gab es immer so Sojasahne und laktosefreie Produkte. Und deswegen wusste ich zumindest, was das ist und wusste, dass Milch ein Problem sein kann. Ich habe aber mal gedacht, wenn die Produkte laktosefrei sind, ist ja eh laktosefrei, kann ja gar nichts passieren.
Ist ja keine Milch drin, genau, gefühlt.
Oh, ist ja keine Milch drin, ja. Und habe halt dann einfach weiterhin viel laktosefreie Milch getrunken und viel Joghurt und Käse und so weiter. Alles laktosefrei, Schokolade und so. Und als ich dann wirklich mal komplett die Milch weggelassen habe, weil mein Arzt eben gesagt hat, dass auch das Milcheiweiß sein kann, ging es mir sehr viel besser. Also Milch war wirklich sowas, das mochte mein Körper einfach nicht. Und dann sollte ich sowieso eine Zeit lang auf Ei damals verzichten, weil ich dann eine Unverträglichkeit hatte. Und ich war jetzt eh nie so der Ei-Fan. Und da ich auch nicht so ein großer Fleischfresser bin, also das jetzt über alles liebe, habe ich mich dann auch sowieso sehr intensiv mit dem Thema Ernährung einfach auseinandergesetzt. Ganz viele damals im Internet recherchiert und Bücher gelesen und hatte eben dann auch so ein paar Leute, die ich so, von denen ich dann einige Bücher gelesen hatte und habe mich mit Darmgesundheit einfach dann ganz intensiv auseinandergesetzt. Und so kam ich dann einfach zur pflanzlichen Ernährung. Aber ich sage auch, die vegane Ernährung funktioniert bei mir deswegen so gut, weil ich sie eben so lebe oder beziehungsweise so durchführe, wie ich sie eben durchführe. Mm. Und weiß, ich könnte mich vegan auch ganz anders ernähren und das würde überhaupt nicht gut tun.
Ja, man muss schon wissen, wie vegan, weil vegan ist nicht gleich vegan. Das beste Beispiel sind ja Pommes und Cola und Chips, ist auch vegan oder nur verarbeitet, Ersatzprodukte, da gibt es ja mittlerweile alles im Supermarkt, fast in jedem Supermarkt findet man diverse Patties und Fleischersatzprodukte, Käseersatzprodukte und das ist natürlich auch immer die Gefahr, dass man dann vom einen Extrem ins andere wandert, was nicht gleich bedeutet, dass es gesünder ist. Du hast gerade gesagt, deine Meilensteine waren auch sehr stark geprägt von Literatur oder auch von Menschen, die dich inspiriert haben. Hast du da noch im Kopf vielleicht ein Buch oder irgendeine Person, die da besonders einprägsam war bei dir, wo du gesagt hast, boah, das hat mich irgendwie begeistert oder das hat mich auf die Idee gebracht, bei mir persönlich nochmal was zu verändern?
Mhm. Also zum einen war es oder ist es auch immer noch Kimberly Snyder. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Das ist so die Top-Ernährungsberaterin bei lauter Promis in der USA. Und ich habe damals angefangen, ihren Podcast zu hören. Beauty Inside Out heißt der, glaube ich. Und ihre ganzen Bücher zu lesen. Ich glaube, die hat mittlerweile schon 5 oder 6 Bücher geschrieben. Damals waren es nur 2 oder 3. Und das erste Buch hieß, glaube ich, es hat ein bisschen abschreckenden Namen. Es heißt, glaube ich, Beauty Detox Solution. Und da geht sie so das erste Mal so ganz, ganz intensiv vor allem eben auf die Verdauung ein. Mhm. Und das fand ich total faszinierend. Also ihr Konzept ist auch gar nicht so ultra dogmatisch, sondern einfach so, dass man es wirklich versteht. Und sie schreibt halt einfach, sie hat eine total schöne Art zu schreiben und auch wie sie den Körper betrachtet, so ganz liebevoll und so sehr mitfühlend, dass man sich auch sehr verstanden fühlt. Und die, das ist für mich einfach eine total weise Frau, die eine tolle Ausstrahlung hat und auch super aussieht, weil sie sich einfach toll ernährt auch. Und das ist auf jeden Fall bis heute jemand, der mich sehr inspiriert. Ein Buch, das mir auch sehr geholfen hat, war Die Heilung der Mitte von Dr. Weidinger. Das ist ein TCM-Arzt. Mhm. Genau, der ist, glaube ich, auf Social Media überhaupt nicht vertreten. Aber der, das ist auch richtig schön geschrieben. Ja,
ja, super cool.
Ja, weil du gerade sagst, so TCM ist ja dann, geht ja, naja, ist schon noch was anderes wie Ayurveda, aber das hast du schon erzählt, du bist ja auch Ayurveda-Gesundheitsberaterin. Mhm. Wann kam das so in dein Leben, dass du gesagt hast, ach okay, da gibt es ja auch noch andere Konzepte, Philosophien aus anderen Kulturen, die wir eigentlich bei uns auch integrieren könnten oder die uns auch in unserer ja, Lebensweise helfen könnten?
Ja, also ich bin tatsächlich auch erstmal mit der TCM in Berührung gekommen, durch eben auch einen Arzt. Und der, ich weiß noch, der hat damals, ich bin reingekommen und der hat so meine Hand genommen, meinen Puls und hat so einem lustigen Akzent gemeint, so, oh, ich bin ganz ausgekühlt und ich muss Kürbis-Ingwer-Suppe essen und ich denke so, Rohkost, Rohkost. Und ich nur so, okay, okay. Und der hat mir damals dann auch so eine Lebensmitteltabelle mitgegeben und da habe ich das erste Mal so gesehen, also weg von dieser schulmedizinischen Sicht, Kohlenhydrate, Proteine, Eiweiß, Fette und so weiter, sondern Lebensmittel in warm und kalt, in trocken, in befeuchtend. Mhm. Also diese ganzen Eigenschaften eben von den Lebensmitteln, wie die eingeteilt werden, das fand ich schon echt interessant und auch sehr, sehr sympathisch von Anfang an, weil es irgendwie so undogmatisch war und der Mensch wurde so individuell betrachtet. Und damals hatte ich dann auch schon meinen Blog und dann hatte ich irgendwann in einer Zeitschrift mal so einen Flyer von so einer Ayurveda-Akademie gesehen für den Tag der offenen Tür. Und ich hatte von Ayurveda mal ein bisschen was gehört, aber
irgendwie kennt man es so, ja, aber genau. Man weiß nicht so genau, was ist es eigentlich.
Irgendwas mit Öl und Linsen.
Ja, genau.
Massage oder sowas.
Ja, irgendwas Indisches.
Genau, und dann bin ich zu dem Tag der offenen Tür dahin und fand es total faszinierend, das ganze Wissen. Und bin dann damals wirklich den ganzen Tag da geblieben und habe mich am nächsten Tag für die Ausbildung angemeldet. Ja, so kam das.
Cool. Vielleicht kannst du ja nochmal möglichst einfach zusammenfassen, was ist eigentlich Ayurveda, damit auch jeder, der jetzt zuhört, da abgeholt wird. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen so ein eigenes Verständnis vielleicht von Ayurveda, aber was ist es eigentlich genau?
Ja, also in dem Wort Ayurveda stecken zwei Wörter drin, Ayu und Veda, und das bedeutet übersetzt das Wissen vom Leben. Und das ist das älteste Medizinsystem, das es überhaupt gibt, also noch sehr viel älter auch als die traditionelle chinesische Medizin und auch sowieso älter als das westliche Medizinsystem. Und es kommt aus Indien, also geschätzt, es wird ungefähr 5000 Jahre alt, ganz genau weiß man es nicht. Und das ist wirklich ein Medizinsystem, das heißt, es geht nicht nur um Ernährung, sondern es gibt noch verschiedene andere Wege. Da gehört auch die Gynäkologie, die Chirurgie, Frauenheilkunde, Kinderheilkunde, also ganz, ganz viel gehört dazu. Aber die Ernährung gehört da eben auch dazu. Also wenn man zum Ayurveda-Arzt, zum Ayurveda-Therapeuten geht, also der, ich meine, man kriegt ganz viele Fragen zum Stuhlgang und so weiter gestellt, was man ja hier nicht so kennt. Mhm. Und dann aber auch ganz viel zum Thema Ernährung. Und im Ayurveda ist man eben auch der Meinung, dass eben so die Ernährung und auch die Psyche sind so die Meilensteine, wo man erstmal anfangen sollte, bevor man überhaupt anfängt mit Nahrungsergänzungsmitteln oder irgendwelchen Medikamenten. Und ich sag mal, wenn man Ayurveda verstehen möchte, das ist eigentlich gar nicht so schwer, man möchte einfach verstehen, wie der Mensch in Abhängigkeit von der Natur funktioniert. Weil wir Menschen sind ein Produkt aus der Natur und wir brauchen die Natur. Die Natur braucht nicht uns. Und dementsprechend müssen wir uns daran orientieren. Und das beschreibt einfach alles Ayurveda.
Das macht so viel Sinn. Gerade auch, wie wir jetzt hier leben und wie wir merken ja auch, was mit der Welt gerade passiert.
Ja.
Dass man wirklich auch spürt, die Welt braucht nicht den Menschen, aber wir brauchen halt die Welt um uns herum und eine gesunde Umwelt.
Ja.
Und deswegen ist es also ich habe gerade tatsächlich auch noch voll was gelernt.
Ja, super schön.
Ja.
Also was ich auch total toll finde, ist jetzt mal abgesehen von Ayurveda überhaupt das Verständnis zu erlangen, was ja in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr sehr stark auch in den Bücherhandlungen zu sehen war, dass es immer mehr um Darmgesundheit ging, mhm. also um das Mikrobiom und eben auch um Stuhlgang, dass es nicht mehr das Tabuthema ist, über das man ja. nicht spricht, sondern immer nur die Frage, ja, hast du Stuhlgang, ja oder nein, das geht nicht, also das langt nicht, weil du anhand deiner Verdauung eben sehr, sehr klare Hinweise schon bekommst, wie es um dich steht oder auch wie du dich um dich selbst kümmerst. Und das finde ich total toll, dass jetzt auch nicht nur übers Ayurveda, weil das ist ja toll, dass es diese Bewegung ja auch schon lange gibt, dass jetzt nochmal von der anderen Seite auch immer stärker in den Fokus kommt und auch immer mehr Menschen merken, ja, stimmt, jetzt wo ich drüber nachdenke, so ein Blähbauch, das ist jetzt nicht normal, dass man das jeden Tag hat. Hat aber irgendwie jeder, aber keiner spricht drüber.
Ja.
So, oder ist es jetzt normal, einmal am Tag irgendwie aufs Klo zu gehen oder zweimal oder eigentlich nach jeder Mahlzeit? Und ist das jetzt von der Konsistenz schwierig, einfach oder vielleicht komisch riechend? Also da gibt es ja total tolle Eigenbeobachtungen, die man da ja auch schon führen kann. Ne?
Ja. Also, ja, total. Also im Ayurveda spielt das Verdauungsfeuer, das Agni, eine total große Rolle.
Agni heißt
also,
das?
Genau, ja. Agni heißt das Verdauungsfeuer. Und klar kann man jetzt, also wenn jetzt ein Schulmediziner wird sagen, ich habe schon so oft einen Menschen aufgeschnitten, da ist kein Verdauungsfeuer, also da ist kein Feuer drin. Also so kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Aber man kann schon im übertragenen Sinne sagen, das ist wie so eine Art Feuer, das man eben da hat und man spürt es richtig dolle, wenn man richtig Hunger hat. Mhm. Und je nachdem, wie das Agni eben brennt, so ist auch der Zustand meistens auch von der Gesundheit. Und je nachdem, wie die Verdauung eben, das Verdauungsfeuer eben auch ist, dementsprechend sind auch die Gewebe ausgebildet und dementsprechend dann auch die Psyche. Also das hängt alles mit dem Akne auch zusammen. Deswegen, die Verdauung spielt eben sowohl, und das ist so ein altes Wissen, sowohl in der traditionellen chinesischen Medizin als auch im Ayurveda eine ganz zentrale Rolle. Und deswegen ist es hier leider immer noch so ein Tabuthema. Also ich glaube, Julia Enders mit dem Buch Darm mit Charme hat es ein bisschen gebrochen.
Ja, voll. Also jeder kennt es auf jeden
genau,
Fall.
Genau, ja. Genau. Das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber es ist trotzdem immer noch so ein Tabuthema hier. Ja. Und es ist so verrückt, weil jeder muss auf Toilette gehen und jeder hatte irgendwie in seinem Leben schon mal Verdauungsbeschwerden, weil einfach auch Psyche und Darm so miteinander in Verbindung stehen.
Mhm.
Und keiner möchte so gern drüber reden.
Ja. Letztens gelesen, dass Pärchen, die über ihre Verdauung auch offen reden, die glücklichsten Beziehungen führen.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, ja. Also was für ein Stress auch eigentlich, wenn man irgendwie was mit dem Darm gerade hat oder irgendwie man fühlt sich nicht wohl. Man kann einfach nicht mit seinem Partner drüber reden, weil man schämt sich, dass man auf Toilette gehen muss zum Beispiel. Das ist ja, anstrengend.
Ja, das stimmt.
Kann anstrengend sein.
Ja, und jetzt, belastet, ja.
Jetzt ja so, dass wir mit Fajo, unserem Herzensprojekt, gemeinsam auch mit Dr. Petra Bracht an unserer Seite, die Bereiche Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit abdecken beziehungsweise dort aufklären. All diese drei Themen, die stecken ja auch total im Ayurveda drin. Also das sind eben die Grundsäulen, vielleicht kann man die sogar als Säulen beschreiben, die darüber entscheiden, ob wir ein gesundes und glückliches Leben führen. Und da gibt es ja jetzt auch so ein paar Vorurteile, also um mal eins in den Raum zu werfen, zum Beispiel Veganismus und Ayurveda geht nicht, weil im Ayurveda ist es ja so, dass wir auch Milchprodukte konsumieren, deswegen oder alles verkochen. Also da gibt es ja nur Dals und verkochte Lebensmittel und da gibt es dann gar keine Nährstoffe mehr. Es muss immer alles wärmend sein. Und ja, wie reagierst du auf solche Vorurteile oder wie erklärst du das? Wie interpretierst du dieses Wissen des Ayurvedas mit oder in Zusammenhang mit Veganismus und eben auch in der heutigen Welt, hier so, wie wir jetzt leben und nicht vor 5000 Jahren zum Beispiel.
Ja, also das Erste, was du auch gesagt hast, das Ayurveda und die Psyche, die spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Also Ayurveda und Yoga gehören ja auch eigentlich zusammen. Also ich würde auch sagen, die Psyche ist gerade im Bereich Gesundheit, also das ist auch Bewegung, also das ist wirklich was alles Hand in Hand geht, auch mit der Ernährung. Also man kann nie immer nur einen Pfeiler angucken, sondern es ist eben so ein ganzheitliches Konzept und das beschreibt eben auch Ayurveda. Und jetzt ist aber so, Ayurveda ist sehr, sehr alt. Also ich habe ja vorher schon mal gesagt, das ist das älteste Medizinsystem überhaupt, also 5000 Jahre. Und das kommt aus Indien. Das heißt, der eine oder andere weiß vielleicht, die Kuh ist in Indien ein heiliges Tier. Also da ist es ganz normal, dass man da, wie wir Hunde halten, halten die Kühe im Garten. Und von der nehmen die dann auch die Milch. Das heißt, das ist schon mal was, die Milch hat da eine ganz andere Qualität vor 5000 Jahren als heute im Jahr 2019 in Massentierhaltung, ja. Weiß ich nicht wo. Genau, also das ist das Erste. Und dann ist es so, dass es steht auch in diesen ganz, ganz alten Schriften, wo Ayurveda, das Wissen vom Ayurveda eben festgehalten worden ist, zum Beispiel die Charakasanita, da steht dann auch wirklich drin, wirklich, es gibt wenige Regeln im Ayurveda, aber um die Milch gibt es sehr viele Regeln. Und zwar steht da nämlich, dadurch, dass Milch so was Besonderes ist, stehen da genaue Regeln, wenn man Milch zu sich nehmen sollte, wie und von wem. Das heißt, da steht zum Beispiel drin, die Milch sollte nur von einer Kuh, also nicht gemixt, nur von einer Kuh, und die Kuh sollte kein Leid erlebt haben, die erste Milch gehört dem Kälbchen und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Regeln, die wir hier schon mal überhaupt gar nicht anhalten können, sei denn jemand, der zuhört, hat eine Kuh im Garten, herzlichen Glückwunsch.
Das ist ja schön. Auf der Alm.
Und dann gab es da sowas wie Hormonbelastung, also das gab es da auch überhaupt nicht. Dann ist es so, dass wenn man Milch zu sich nimmt, sollte das weg von allen anderen Lebensmitteln und am besten irgendwie am Abend oder am Morgen warm und mit Gewürzen angereichert. Und Milchprodukte, davon ist überhaupt nicht die Rede. Also man redet hier nur von der reinen Milch. So, jetzt ist aber so, jetzt leben wir heute in einer Zeit, wo die Milch einfach überhaupt nicht mehr die Qualität hat, die einfach total belastet ist. Und auch im Ayurveda ist es damals schon sehr bekannt gewesen, dass man einfach die Emotionen, die das Tier erlebt hat, und man nimmt es zu sich, dass man die auch mit aufnimmt. Und das alles ist heute überhaupt nicht mehr gewährleistet. Also dass man da so eine tolle Milch irgendwie bekommt. Und noch dazu, also erstens, man macht das, die Milch überhaupt gar nicht mehr zum gesunden Produkt. Und dann bin ich halt auch einfach der Meinung, das ist vielleicht meine persönliche Meinung, dass wir Menschen einfach nach dem Stillen überhaupt nicht mehr dazu gemacht sind, noch weiter Milch zu uns zu nehmen. Das kommt jetzt eher, die Ansicht kommt jetzt eher so ein bisschen aus der traditionellen chinesischen Medizin. Aber Milch hat auch im Ayurveda hat eher eine befeuchtende und verschleimende Wirkung. Und ganz viele Leute haben eben auch Kapha-Problematiken, also zum Beispiel auch mal sowas wie Übergewicht oder eben Verschleimung, lauter solche Sachen. Und da ist Milch oder gerade Milchprodukte überhaupt nicht geeignet. Und die meisten Leute nehmen ja auch nicht die pure Milch zu sich, sondern die ganzen Milchprodukte. Und davon ist Ayurveda ja sowieso nicht der Fan.
Weil es dann wieder alles verarbeitet ist. Genau. Auch. Mhm. Genau. Jetzt hast du schon von Kapha geredet. Mhm. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern noch mal kurz erklären, wie man sich da so vielleicht einordnen kann, oder vielleicht ein kleines Beispiel der Doshas. Es gibt da ja verschiedene Typen, oder es gibt da so ein Typisierungsmodell, dass eben auch nicht jeder Mensch die gleiche Grundvoraussetzung, die gleiche Konstitution, so nennt man das ja, hat. Möchtest du das nochmal kurz erklären, was das ist?
Ja, also grundsätzlich, das ist super komplex, und wenn man seine Konstitution wirklich individuell herausfinden muss, dann bedarf das ungefähr eine einstündige Analyse bei einem Ayurveda-Arzt oder Ayurveda-Berater. Aber die Doshas spielen eben im Ayurveda eine sehr, sehr große Rolle. Das sind Bioenergien, und die gibt es eigentlich in allem, was irgendwie Materie ist. Also sowohl irgendwie in der Umwelt um uns herum, als auch in unserem Körper. Und es gibt drei Stück, Vata, Pitta und Kapha. Und wir alle kommen mit einer individuellen Konstitution auf die Welt. Hier in der Schulmedizin würden wir sagen, eine DNA. Jeder hat eine individuelle DNA. Im Ayurveda ist es der Konstitutionstyp. Und es gibt eben einen natürlichen Zustand, den angeborenen Zustand und den Jetzt-Zustand, weil sich nämlich dieser angeborene Zustand durch Stress, durch bestimmte Umwelteinflüsse, kann sich der so ein bisschen verschieben, und da spricht man dann von einer Störung. Und das kann dann später auch Krankheit bedeuten. Und es gibt eben Vata, Pitta und Kapha. Und Vata ist das Bewegungsprinzip, setzt sich aus zwei Elementen zusammen, Raum oder Äther und Wind. Also es ist ein sehr bewegungsfreundliches Dosha und hat eben Eigenschaften kalt, trocken, viel Bewegung ist eben da. Und wenn man so einen Vata-Typen hat, dann ist der meistens sehr, sehr schmal, hat einen schmalen Körperbau, ist sehr unruhig, sowohl im Geist als auch im Körper. Dem ist ständig kalt, also so kalte Hände, kalte Füße oder auch Blähungen, weil auch viel Trockenheit, Verstopfung, solche Sachen sind typisch für Vata. Und es gibt auch eine Jahreszeit, also jedes Dosha hat auch eine Jahreszeit, wo die eben vorrangig ist. Und wo ist viel Wind und Trockenheit? Herbst und Winter. Genau, also jetzt gerade im November befinden wir uns in der Vata-Zeit. Und dann gibt es Peter. Peter setzt sich aus dem Element Feuer zusammen. Und das sieht man auch jemanden, der viel Feuer in sich trägt, wirklich an. Also der hat schnell mal eine gerötete Haut, neigt eher zur Entzündung. Also es ist praktisch zu viel Hitze im Körper. Dem ist auch schneller mal heiß, dem ist schnell warm. Der hat schnell mal so eine unreine Haut mit so Pickeln, Pusteln, alles, was so ein bisschen mit Entzündung ist. Oder auch so ein bisschen überhitzt, also auch mal schnell aggressiv werden, Hunger schlecht aushalten können, lauter solche Sachen. Und Peter hat auch schon so ein bisschen kräftigeren Körperbau als Vater. Und eine typische Pitta-Jahreszeit ist der Sommer, da ist einfach heiß. Und dann haben wir Kapha, das dritte Dosha. Kapha ist das Stabilitätsprinzip und das setzt sich aus zwei sehr schweren Elementen zusammen, Wasser und Erde. Also es sind zwei wirklich schwere Elemente. Und das heißt, derjenige, der viel Kapha in sich trägt, der bringt diese Schwere auch so ein bisschen von Geburt an mit. Das heißt jetzt nicht gleich Übergewicht, das ist zwar eine Kapha-Störung, aber im natürlichen Zustand ist es kein Übergewicht, sondern einfach einen relativ stämmigen Körperbau, eher eine Neigung dazu, schneller an Gewicht zuzunehmen als abzunehmen, aber so eine gewisse Stabilität im Körper und auch im Geist. Also das sind meistens sehr, sehr ruhige und aber auch sehr zuverlässige Menschen, also auch, die sich Dinge sehr, sehr gut merken können. Und die haben meistens auch so pralle Haut und auch feste Haut und schnell so eine glänzende Haut und auch glänzende Haare und können sich eben, ja, können sich im Geist meistens Dinge eben sehr, sehr gut merken und sind eben recht genau und sehr verlässlich. Also so eine liebevolle Kaffermutter zum Beispiel, das kann man damit so ein bisschen gleichsetzen. Und im Frühjahr, das ist die Kaffer-Jahreszeit. Genau. Und wir alle haben aber alle drei Doshas in uns. Die meisten von uns sind Mischtypen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt zwei Doshas hat, die vor allem vorrangig im Körper sind, wie zum Beispiel Pitta und Vata, dann spricht man von einem Pitta-Vata-Typ. Genau.
Und je nachdem, welcher Typ man eben ist, gibt es dann im Ayurveda, sagt man eigentlich das Ayurveda oder der?
Also,
fällt mir gerade ein.
Ja, stimmt.
Ja, also es heißt eigentlich, es heißt der Ayurveda. Mhm. Aber es klingt für alle so ein bisschen komisch, der Ayurveda. Und deswegen, oft sagt man auch einfach nur Ayurveda, ohne irgendwie Artikel.
Ja, stimmt.
Aber es heißt eigentlich der Ayurveda.
Der Ayurveda, okay. Okay. Ja. Hat mich gerade interessiert. Mhm. Also je nachdem, was man eben für ein Typ ist und ja, wie man sich vielleicht auch selbst schon jetzt so durch deine Beschreibung ein bisschen einordnen kann, ist es sehr lobenswert, wenn man dann sich auch entsprechend an Ernährungsempfehlungen für diesen Typ hält? Oder wie funktioniert es dann? Also wenn wir jetzt mal kurz simulieren würden, du bist jetzt unsere Ayurveda-Beraterin und wir haben jetzt gerade herausgefunden, wir haben hier einen Mischtypen von, weiß ich nicht, Pitta Vata, ganz exemplarisch jetzt. Würdest du, wie würde das jetzt aussehen? Würdest du eine Ernährungsempfehlung aussprechen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also jetzt haben wir so einen Typ herausgefunden. Was macht man jetzt damit?
Ja, also es ist schon so, dass es gibt Grundsätze im Ayurveda, also wie zum Beispiel, ja, dass eben, wenn es draußen kalt ist, dass man mehr warm und gekochte Nahrung braucht. Mhm. Also das ist das mit dem Rhythmen der Natur gehen, dass man vor allem saisonales, regionales Essen darauf zurückgreift, dass man natürliche Nahrungsmittel nimmt. Ja, das ist auch das Beste für den Menschen, das, was aus der Natur stammt. Und auch wirkliche Lebensmittel, wo auch noch Leben drin steckt und nicht irgendwie Chips oder sowas, das keine Lebensmittel mehr sind eigentlich. Und also es gibt schon wirkliche Grundsätze, auch die Art und Weise, wie wir essen, das gilt für alle. Sich erst essen, wenn man auch wirklich körperlichen Hunger hat, nicht die ganze Zeit irgendwie durchsnacken, aber auch nicht irgendwie ständig die ganze Zeit nur fasten. Also es gibt so gewisse Grundprinzipien, auch mit Liebe, die das Essen zubereiten, gut kauen, sich Zeit nehmen, positive Gedanken haben beim Essen. Weil man kann nämlich, und das weiß auch Ayurveda, man kann allen Grünkohl und grünes Gemüse der Welt essen. Wenn man sich selber das Essen hasst, dann bringt das auch nur dementsprechend viel. Und dann auch dieses gut kauen, aufhören zu essen, wenn man angenehm satt ist, das sind alles so Grundprinzipien, die gelten für jeden Typen. Und jetzt ist es aber schon so, dass wenn ich zum Beispiel jetzt jemanden vor mir sitzen habe, der ganz viel Vata hat und dem ständig kalt ist, und wenn ich dem jetzt sagen würde, frühstücke morgens mal einen 1 Liter grünen Smoothie, am besten noch mit 3 gefrorenen Bananen drin und mittags einen Salat und abends kannst du vielleicht was ein bisschen gekochtes, aber irgendwie auch nochmal Rohkost, dann klingt das vielleicht im ersten Moment jetzt für den Otto-Normalverbraucher total gesund, weil man hat ja ganz viel Obst und Gemüse. Aber nach spätestens 2 Monaten hat der eine ordentliche Vata-Störung. Also dem ist noch viel mehr kalt. Der hat wahrscheinlich noch viel mehr Verstopfung, einen Tinnitus und ist total gestresst. Mhm. Weil das einfach, er hat ja sowieso schon viel Kälte und Vata von Natur aus. Und das verstärke ich jetzt noch mit der Ernährung. Das heißt, derjenige, es gibt nämlich ein Grundprinzip im Ayurveda, das heißt, Gegensätze gleichen sich aus. Das heißt, wenn ich nämlich von Natur aus schon ganz viel Kälte in mir habe, und dann bin ich vielleicht auch noch jetzt im Herbst und Winter, also alles kalt, und ich gebe jetzt da noch mehr Kälte rein, dann provoziert es das einfach. Das heißt, ich brauche jetzt genau das Gegenteil. Ich brauche viel warme und gekochte Nahrung. Ich brauche eher Wurzelgemüse, also jemand, der sehr luftig ist, der braucht mehr so Dinge, die einen so ein bisschen erden, nach unten ziehen, also Kürbis, Kartoffeln, Süßkartoffel, Rote Beete, Pastinake, solche Sachen. Dann mit wärmenden Gewürzen arbeiten, Zimt, Muskat, Kreuzkümmel, Ingwer, solche Sachen. Und mehr so suppige Sachen, wärmende, gute Fette, weil der eh so trocken ist. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel also jetzt Pitta Vata, was du vorher auch genannt hattest, das heißt, der vielleicht super viel Pitta in sich trägt und dem schnell warm ist, wenn der jetzt, was nämlich ganz viele Leute machen, die viel Pitta in sich tragen, die sind den ganzen Tag so ein bisschen überhitzt und dann lieben die das noch so richtig scharf zu essen. Yeah. Also so richtig Feuer ans Essen, um sich sowieso ein bisschen abzureagieren. Und ganz viele Leute haben Sodbrennen. Und das ist eine typische Pitta-Störung. Und bei Pitta ist wirklich das Erste, was man machen sollte, alles Scharfe raus. Ja, also wenn ich nämlich da, der hat ja sowieso schon so viel Feuer im Körper, wenn ich da jetzt noch mehr Feuer reingebe, dann steht ein noch größeres Feuer. Genau.
Wobei, das ist jetzt ja voll das schwierige Beispiel, aber wir sind ja jetzt auch nicht in der Beratung, aber gerade Pitta und Vata sind ja auch schon so ein bisschen gegensätzlich. Kälte auf der einen Seite und Feuer auf der anderen. Stimmt, da bedarf es ja schon einer sehr intensiven Analyse wahrscheinlich, was da vielleicht auch eigentlich die Grundkonstitution war und welche ist die wir uns durch die Lebensweise vielleicht angeeignet haben. Also ja, nicht der erste
Pitta
Blick.
Pitta und Vata ist gar nicht so selten.
Ja,
also
okay.
Ich kann selber sagen, ich bin Pitta Vata. Das und jetzt wissen es auch alle mal, weil alle wollen ja wissen, was hast du mit der Konstitution? Ich sage, genau, also ich bin Pitta Vata und ich habe auch am Anfang auch mal gedacht, wie passt denn das zusammen? Und da muss man einfach auch so ein bisschen schauen. Also ich habe zum Beispiel im Geist super viel Pitta und habe aber schnell mal kalte Hände, kalte Füße. Also da habe ich viel Vata. Und ich weiß, ich kann nicht zu viel scharf essen, ich kann auch nicht zu viel salzig essen. Das funktioniert bei mir gar nicht. Dann habe ich eher Pitta-Symptomatiken. Und also ich darf praktisch sowohl Pitta als auch Vata nicht provozieren. Das heißt, ich darf einfach nicht zu viel kalt essen, ich darf aber auch nicht zu viel scharf und salzig essen. Das heißt, am besten ist für mich einfach so sanfte Gewürze, also zum Beispiel Zimt oder Kurkuma oder sowas und einfach natürliche Lebensmittel. Genau.
Könnte man denn sagen, weil wir sind ja jetzt total die Verfechter vom Intervallfasten und das ist ja auch wissenschaftlich bestätigt und erwiesen, dass eben Fastenphasen am Tag total wertvoll sind für unseren Körper, weil wir einfach mal im Verdauungstrakt Ruhe haben, weil wir Zeit haben, ordentlich zu verdauen, ordentlichen Stuhlgang zu haben, um dann wieder uns mit neuer Energie zu befüllen. Das ist ja eigentlich die Aufgabe des Essens, ja. Und wir haben da so einen ganz guten Rhythmus gefunden mit 16:8. Und ich selber weiß durch auch so einen kleinen Crashkurs im Ayurveda, den ich besucht habe, dass es sowieso schon immer auch die Regel gibt, also es gibt für mich sehr, sehr viele Regeln auch im Ayurveda, dass man mindestens 4 Stunden nach dem Essen auch nicht weiter essen soll, also auch nicht snacken soll oder diese Essenspausen ganz bewusst einzuhalten. Also gibt es da auch so ein paar generelle Dinge, die einen positiven Einfluss haben, egal welche Konstitution man hat?
Ja, also wie gesagt, es gibt auf alle Fälle ein paar Regeln im Ayurveda.
Ein paar.
Und, ja, aber es ist halt trotzdem so, es gibt so ein gewisses Grundkonzept und Ayurveda ist ja sehr, sehr alt und man muss das schon auch nochmal sehr individuell bei jedem Menschen eben da anpassen. Und dann gibt es halt, das sehe ich auch immer wieder in den Beratungen oder auch an mir selbst, es gibt einfach Leute, für die passt das Intervallfasten sehr, sehr gut oder sie haben das Gefühl, es passt nicht so gut, aber es passt nach einer Zeit gut. Und dann kommt es auch immer noch ein bisschen auf die individuelle Konstitution an, weil wenn ich zum Beispiel so einen Vata-Typen vor mir habe, der einfach super, super schmal ist und eh ständig das Essen vergisst, weil er so ein bisschen durcheinander im Geist manchmal ist und eher vielleicht noch seine Periode verloren hat und dann auch noch ständig nervös ist und der halt einfach permanent so lange Zeit nichts isst, das wäre nicht gut.
Der würde wahrscheinlich ja dann auch weiter abnehmen und sich nicht wohlfühlen und bestimmte Symptomatiken entwickeln.
Absolut.
Also da muss man dann schon auch fairerweise sagen, dass man da ein ganz gutes Körperbewusstsein braucht, um zu erkennen, dieses Intervall tut mir vielleicht nicht gut, vielleicht sollte ich eher morgens essen und ordentlich mittags und abends gucken, dass ich vielleicht nicht direkt vorm Schlafen gehen mir nochmal was reinziehe, sondern vielleicht das Intervall so setzen, dass ich morgens esse, aber dafür abends nicht so spät oder so. Ja. Das würde ja auch gehen. Also grundsätzlich kann man sagen, dass das Intervallfasten schon auch Ayurveda-konform sein kann, also dass das nicht widersprüchlich ist.
Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Und es ist schon so, dass auch im Ayurveda, und das empfehle ich auch immer, das hat mir auch selber sehr gut getan, dass schon empfohlen wird, über Nacht ungefähr 13 Stunden oder 12 bis 13 Stunden wirklich mal nicht zu essen. Auch das ist ja eine sanfte Form von Intervallfasten, dass man eben wirklich dem Verdauungsapparat einfach mal so eine gewisse Pause über Nacht gibt. Und das wird auch jeder von sich bestätigen können, dass es einfach kein schönes Gefühl ist, wenn man kurz vom Abendessen, kurz vom Schlafengehen noch irgendwie schwer ist.
Genau.
Und da ist einfach die Schlafqualität und alles beeinträchtigt und dann gleich irgendwie nach dem Aufstehen sofort wieder isst. Also das ist auf jeden Fall, das ist für jeden gut.
Mhm.
Und dann kann man das eben individuell auch anpassen, vielleicht auch mal phasenweise ausprobieren. Das muss man ja nicht immer gleich das ganze Leben lang machen, sondern auch wir Frauen mit unserem Zyklus, da kann eben auch nochmal so ein bisschen Abweichung sein und dann einfach so ein bisschen reinspüren, was tut mir denn gut. Und man sollte halt auch nicht, wenn man wirklich merkt, man hat irgendwie permanent Bärenhunger, dann sollte man Dinge auch nicht einfach übergehen, wenn der Körper ihm irgendwelche Signale sendet.
Ich glaube, das ist auch sehr, sehr abhängig eben, in welchem Lebenszyklus oder in welcher Lebensphase man sich gerade befindet oder ist man gerade viel am Arbeiten, ist man eher zu Hause, hat man Kinder, wie auch immer. Also ganz, ganz individuell. Das finde ich auch ganz schön am Ayurveda, dass es eben sehr individuell ist und nicht so dogmatisch.
Genau.
Oder gibt es irgendwelche extremen Richtlinien, wo man sagt, das sollte man definitiv tun, wenn man, sag ich mal, die ayurvedische Lebensweise integrieren möchte?
Nee, gar nicht. Also das Grundprinzip ist einfach immer, und dann ist es auch gar nicht so komplex, dieses mit der Natur gehen.
Mhm.
Also einfach mal schauen. Wenn ich zum Beispiel mit der Natur gehe, dann gehe ich eigentlich viel früher schlafen und stehe auch so ein bisschen später auf. Das heißt, ich habe sowieso eine Form von Intervallfasten.
Mhm.
Ja, und auch länger als 12 Stunden. Und wenn ich im Sommer schaue, was gibt es denn zum Beispiel da für Obst und Gemüse, lauter solche Sachen, dann lebe ich schon total viel Ayurveda. Mhm. Wenn ich einfach weiß, mir ist im Winter ständig kalt, dann greife ich eigentlich instinktiv nicht ständig zum Rohkost, sondern eher mal zu einer Suppe oder zum Porridge oder zu einem Curry.
Voll, merke ich auch.
Also dieses Vorurteil, dass alles verkocht ist, stimmt ja dann auch nicht. Man hat schon im Ayurveda auch immer Frischkost mit dabei.
Ja.
Also auch immer, zumindest habe ich das noch so im Kopf, dass wenn ich jetzt einen Teller vor mir sehe, dass da auch meistens, wenn ich den jetzt belege mit gekochten Zutaten, mit wärmenden Zutaten, das ist quasi so ein perfekter Teller oder eine Mahlzeit, auch immer alle Komponenten enthält. Ja. Gibt es da nicht auch so eine Regel mit süß, scharf, wärmend, was war denn das nochmal?
Also in Ayurveda gibt's die
bitter,
sechs
sauer.
Geschmacksrichtungen. Genau. Also wir haben insgesamt sechs Geschmacksrichtungen und die sollten eben alle einmal vorkommen.
Mhm.
Entweder optimalerweise in einer Mahlzeit, aber wenn nicht dann über den Tag verteilt. Und jeder kennt das Phänomen eigentlich. Man isst was sehr Süßes und man hat Lust auf was Salziges.
Mhm.
Man isst nur was Salziges und hat Lust auf was Süßes.
Mhm.
Und so geht es die ganze Zeit weiter.
Mhm.
Und irgendwann merkt man, irgendwas fehlt noch. Und das ist genau dieses Phänomen, dass der Körper eigentlich erst dann so richtig befriedigt ist, wenn er alle Geschmacksrichtungen einmal so drin hatte. Und dementsprechend versucht man, so eine Mahlzeit auch zusammenzustellen. Und das klingt für viele jetzt total komplex, aber das kann man zum Beispiel mit Gewürzen auch erreichen oder indem man Zitronensaft oder sowas noch dazu gibt, dass man was Saures hat, was Zusammenziehendes, bisschen Salz, was Salziges, was Bitteres, ein paar Petersilienblätter, Koriander oder sowas, was Süßes, da hat man den Reis oder den Kürbis. Also es gibt da verschiedene Sachen, das ist gar nicht so komplex. Und Rohkost spielt eben auch auf alle Fälle eine Rolle. Also es ist nicht nur die Geschmacksrichtung, sondern auch die Art und Weise, die Konsistenz der Nahrung, also was Kaubares, was Lutschbares, was richtig Festes und was Flüssiges. Und dann ist eben auch Rohkost eben auch ein Teil. Also man kann sich, wenn man jetzt so einen perfekten Teller hat, dann hat man eben eine Proteinquelle von irgendwie Hülsenfrüchten oder Dal, hat man die Kohlenhydrate von irgendwie dem Reis, hat man das Gemüse und dann irgendwie noch Olivenöl oder Avocado, gute Fette. Und dann hat man eben auch noch einen Teil Rohkost, also Salat.
Mhm.
Und im Sommer empfiehlt sowieso auch Ayurveda, mehr Rohkost zu essen als im Winter. Und da finden wir es ja auch in der Natur, die ganzen Salate, die frischen Tomaten, alles, was da eben reif wird.
Ja. Wenn man jetzt noch ein bisschen oder einen Schritt weiter geht in Richtung Ayurveda-Therapie, wie kann man sich das vorstellen? Weil ich persönlich kenne jetzt die orthomolekulare Medizin, also sehr viel Mikronährstofftherapien und Supplements, also auch ich selber supplementiere, weil wir uns vegan ernähren. Es ist ja klar, dass wir auch B12 brauchen. Jetzt um die Jahreszeit brauchen wir ganz sicher Vitamin D. Wie geht da der Ayurveda mit um? Weil du ja sagtest, im ersten Schritt nach der Natur richten. Aber was ist der zweite? Also wenn man dann merkt, es gibt ein Defizit und es kann auch leider nicht durch die Qualität der heutigen Nahrung mehr ausgeglichen werden.
Also da spielt wieder dieses Ayurveda ist sehr alt. Mhm. Auch sowas wie, weil ich bin ganz aufgefallen, was sagt denn der Ayurveda eigentlich zu Probiotika?
Ja, schwierig.
Der sagt nichts. Vor 5000 Jahren gab es keine Vitamin D-Supplements aus der Apotheke nebenan und auch nicht Probiotika. Das war einfach nicht so. Also wie gesagt, deswegen stehen da auch keine irgendwelche modernen Nahrungsergänzungsmittel mit irgendwelchen modernen Vitaminen und anderen Dingen. Das gab es da einfach noch nicht. Aber man kann eben den Ayurveda modern anwenden und dann eben auch mit den Erkenntnissen von der heutigen Zeit einfach kombinieren. Und da wissen wir einfach zum Beispiel B12, wisst ihr wahrscheinlich auch, sind kleine Mikroorganismen, die ja theoretisch auch nicht im Fleisch drin stecken, sondern auf Obst und Gemüse, was in der Natur wächst und das nicht behandelt, nicht gespritzt und sonst irgendwas und dann oft auch noch ungewaschen eben eingenommen wird. Und dann haben wir ja diese kleinen Mikroorganismen, haben wir dann automatisch im Körper. Und das heißt, damals vor 5000 Jahren hatten die sicher alle noch sehr gute B12-Spiegel, ohne dass sie jetzt groß viel Fleisch gegessen haben. Und das haben wir aber heute einfach nicht mehr. Und deswegen, in Indien ist ja auch sehr viel mehr Sonne als hier. Das heißt, Vitamin D brauchen die auch nicht so. Und da muss man einfach schauen, wo leben wir. Und deswegen kann man Ayurveda auch überall anwenden, weil man kann diese Grundsätze nehmen und das dann einfach mit dem Wissen der heutigen Zeit kombinieren und dann individuell eben für einen vereinbaren.
Das heißt, du selber, weil ich weiß jetzt auch noch, dass ja sehr viel mit Pflanzenextrakten auch gearbeitet wird und sehr viel Produkten, die aus der Natur gewonnen werden, eben auch entsprechend mit Alkohol oder mit Süße verkocht oder eben verbunden werden, immer wieder, also sehr, sehr traditionell, auch wieder naturnah und es dann eben auch als Medizin eingesetzt wird. Nur Mikronährstoffe, da stelle ich mir das jetzt sehr schwierig vor. Supplementierst du selbst was oder wie handhabst du das?
Also im Ayurveda werden eben diese Pflanzenextrakte oder vor allem die Pflanzenextrakte, die werden eben als die Nahrungsergänzungsmittel, werden die eben eingenommen. Es ist aber trotzdem so, wenn man heute zu einem modernen Ayurveda-Arzt geht, der wird einem auf jeden Fall auch sagen, wenn man zum Beispiel einfach permanent müde und abgeschlagen und so weiter ist, lass mal deine Blutwerte nach Eisen und B12 und so weiter mal kontrollieren. Also das sollte ein guter Ayurveda-Arzt auf alle Fälle machen. Mhm. Und das ist nämlich schon immer sowas, wenn man zu so einem Arzt geht, unabhängig von TCM oder Ayurveda, und die nur diese eine Schiene fahren, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil wir heute einfach ganz andere Erkenntnisse aus der Wissenschaft haben. Und dann ist aber so, dass es ja trotzdem so ist, dass wenn jemand zum Beispiel eine Vata-Störung hat, also sagen wir jetzt mal, die Periode bleibt aus oder einem ist ständig kalt oder man nimmt eher an Gewicht ab, dann braucht man eher Pflanzensubstanzen, die einen süßlichen Geschmack haben und die aufbauende Wirkung haben. Das heißt, die dem Gewebe, die das Gewebe nähren. Und das ist zum Beispiel Shatavari. Das wäre jetzt eine Pflanze aus dem Ayurveda, die mir jetzt gerade spontan einfällt. Oder wenn ich zum Beispiel, und das nimmt man dann in Pulverform ein. Oder wenn ich permanent Entzündungen habe, Kurkuma. Und das wissen wir heute auch, was für entzündungshemmende Wirkung.
Kurkuma kann man eigentlich immer nehmen. Da kann man doch nichts falsch machen, oder?
Wobei, das ist nicht ganz so, weil wenn man nämlich guckt, wenn man extremst viel Vata hat und der ganze Körper ist sehr, sehr trocken, Kurkuma hat eine austrocknende Wirkung, weil es ja eben Entzündungen stillt. Das heißt, wenn ich überhaupt gar keine Entzündung im Körper habe, aber eigentlich die ganze Zeit eine Verstopfung und sowieso lauter Vata-Störungen habe, ein bisschen Kurkuma schadet da jetzt nicht. Also ich bin auch mal ein Fan davon, dass man das ein bisschen präventiv einnehmen kann. Aber wenn ich jetzt jeden Tag 1,5 Teelöffel Kurkuma dann zu mir nehme, tue ich mir keinen Gefallen.
Okay. Also auch wieder schauen, je nachdem, welche Konstitution oder welcher körperliche Zustand gerade, kann das dann auch durch diese Pflanzenextrakte positiv begünstigt werden oder auch negativ.
Ja.
Okay.
Ja.
Super schön. Aber dadurch, dass es so individuell ist, macht es ja sicher Sinn, da auch einfach individuell auf sich zu schauen, wo wir vielleicht zum nächsten Thema kommen. Kann man denn bei dir auch eine Beratung buchen?
Ja, kann man. Das Ding ist mittlerweile, ich bin sehr ausgebucht und habe mittlerweile, also ich gebe gar nicht mehr so viele Beratungen, weil ich einfach so viel jetzt gerade auch mit meinem Buch und
Buch.
mit den Kursen. Und auch mein Blog, und ich habe ja auch einen Podcast und so weiter. Ich habe gerade so viel zu tun, dass ich da gar nicht mehr so viel Zeit für habe. Kann man machen, ja, dann mir einfach gerne eine E-Mail schreiben. Und wie gesagt, aber ich habe nicht mehr so unglaublich viel Kapazität nach dem.
Wahrscheinlich hast du auch schon durch deinen Blog und auch durch deine Arbeit schon seit den letzten 4 Jahren wahrscheinlich ganz viele tolle Themen auch schon behandelt, verschriftlicht, ja, auf deinem Podcast auch schon besprochen, sodass man da ja bestimmt erstmal auch eine ganz gute Anlaufstelle hat, wenn man sich so ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen möchte,
ja,
und so ein bisschen deine Einschätzung oder deine Meinung dazu erfahren möchte.
Ja, da findet man auf jeden Fall auch ganz viel. Und ich ermutige Leute auch immer mehr auf ihr Gefühl auch so ein bisschen zu hören. Mhm. Also einfach mal zu experimentieren, tut mir das denn gut? Oder wie geht's mir denn nach irgendwie einem wärmenden Essen oder nach Rohkost? Und da auch einfach mal zu gucken, in was für einer Jahreszeit sind wir gerade und was ist denn da so das Beste gerade für mich? Und da gar nicht so Angst zu haben, weil viele meinen im Ayurveda, man kann so viel falsch machen, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also man kann einfach ausprobieren. Und ich bin sowieso der Meinung, dass wenn man, sobald man mit natürlichen Lebensmitteln was macht und ja, mit einfach natürlichen Substanzen arbeitet, dann kann da gar nicht so viel schief gehen.
Ja.
Was empfiehlst du denn, wenn man jetzt sagt, ich versuche mal, weil ich habe gerade das Gefühl, ich bin jetzt ein Mischtyp aus Vata Kapha zum Beispiel und ich lese mir ein bisschen was an und versuche ein paar neue Sachen aus und zu integrieren. Wie viel Zeit würdest du dem geben, bis man ja so eine Veränderung spürt, dass man sagt, okay, das ist jetzt darauf vielleicht zurückzuführen?
Mhm. Also das ist, kommt natürlich darauf an, wie intensiv derjenige das macht, ob der jetzt von heute auf morgen, ob der jetzt, je nachdem, was er für eine Ausgangssituation hat, ob er jetzt total viel Junkfood nur gegessen hat, also viel Fastfood, und jetzt plötzlich anfängt, immer selber zu kochen und Gewürze zu verwenden und so weiter. Also es ist natürlich, dann wird derjenige wahrscheinlich sehr schnell was merken. Mhm. Da kommt es immer sehr drauf an. Wenn man aber jetzt weiß, man hat irgendwelche chronischen Probleme, dann muss man dem schon ein paar Monate auch geben. Ja,
ja. Das heißt, bei diesem, bei dem Schemata ausprobieren, da bin ich auch ein sehr großer Freund von, da muss man schon auch ein bisschen Geduld haben,
ja,
und man darf vor allem nicht den Fehler machen, das habe ich nämlich mal gebracht, dass man dann ganz unbewusst vielleicht 3 oder 4 Faktoren verändert. Man spürt, dass es besser wird, aber ich kann nicht mehr sagen, woher es jetzt kommt.
Ja.
Und das ist ja dann auch immer blöd. Also man sollte schon auch gucken, dass man das dann isoliert mal macht. Also wenn man jetzt sagt, Milch beispielsweise, habe ich irgendwie das Gefühl, vertrage ich gar nicht mehr so gut oder das tut mir nicht gut, dann nicht gleichzeitig aufhören mit, weiß ich nicht, Rohkost, Linsen und noch irgendeinem Lebensmittel, sodass man dann am Ende gar nicht mehr weiß, woher kommt es denn jetzt.
Ich glaube tatsächlich, dass das ganz automatisch passiert, weil in dem Moment, wo ich zum Beispiel jetzt den Podcast höre und höre, aha, die haben irgendwie gesagt, Lebensmittel machen irgendwie einen Unterschied in meinem Wohlbefinden. Mhm. Und dann probiere ich zum Beispiel mal aus, Milchprodukte wegzulassen. Und dann bekomme ich automatisch einfach ein anderes Verhältnis zum Thema Essen. Das heißt, ich nehme vielleicht mehr wahr, esse ein bisschen langsamer, achtsamer und merke plötzlich und fange an, mich mit dem Thema Ernährung mehr zu beschäftigen und stelle plötzlich fest, das Fleisch, was ich da jeden Tag esse, kommt ja eigentlich nicht so aus so einer tollen Haltung. Und dann werde ich einfach bewusster und dann kommt so eins zum anderen. So war das bei mir ja auch.
Ja.
Bei ganz vielen anderen Leuten auch, die sagen, sie haben irgendwie mit irgendeiner speziellen Diät oder sowas angefangen, haben festgestellt, das ist so nix, haben nach einer eher nach einer Lebensstilveränderung gesucht und plötzlich kam Yoga noch dazu und dann irgendwann haben sie Meditieren mal ausprobiert, fanden sie am Anfang ätzend und dann wurde es plötzlich mehr und irgendwann wollten sie morgens gar nicht mehr den Tag starten, ohne zu meditieren, lauter solche Sachen.
Ja.
Und da einfach gar nicht so dogmatisch mit einem sein, sondern das einfach als eine Erfahrung sehen und sich da so ein bisschen von seinem Körper und auch von den Leuten, die man so kennenlernt, einfach so ein bisschen leiten lassen und da keine Angst haben.
Vielleicht nochmal, um das zusammenzufassen, du selbst ernährst dich aber vegan.
Ja, also ich sage auch immer nicht ganz, ganz streng vegan, weil ich habe in den letzten, ja jetzt schon seit 2, 3 Jahren nicht mehr, ich habe früher ab und zu mal so Kraftbrühen getrunken, das kommt ja noch so ein bisschen aus der TCM, mache ich jetzt gar nicht mehr, aber ich esse ab und zu Honig.
Mhm.
Genau, also dann aus Bio und so ein Rohhonig, aber der wird ja im Ayurveda auch sehr geschätzt.
Ja.
Aber ansonsten eigentlich komplett vegan, ja.
Super schön. Und du hast ja auch ein Kochbuch herausgebracht.
Genau.
Vielleicht magst du darüber kurz was sagen, weil ich glaube, das könnte für unsere Zuhörer total interessant sein. Vor allem für die, die jetzt Lust bekommen haben, auszuprobieren.
Ich habe vor allem also, Hunger bekommen.
Die jetzt Hunger haben, so wie wir. Ja, genau. Weil Samira und ich, wir sind ja auch absolute Foodies. Also wir sind Food Buddies 3.0. Ja. Wenn wir uns treffen, dann hat es immer was mit Essen zu tun. Also es gibt eigentlich, also alles dreht sich ums Essen. Ich gehe auch leidenschaftlich gerne Lebensmittel einkaufen und probiere Sachen aus. Wir haben uns auch dein Buch schon bestellt. Deswegen, wir sind auch schon ganz gespannt. Gibst du uns eine kleine Preview? Was erwartet uns?
Ja, vielen Dank erstmal. Total lustig, weil gestern, noch vor 2 Tagen, ist ein Artikel in der Zeitung erschienen. Und da wurde eben über mich in meinem Buch geschrieben. Und da stand als Überschrift, mir war es richtig unangenehm, als ich gelesen habe, ich esse für mein Leben gerne. Und ich dachte, oh mein Gott.
Katharina, 300 und Kilo
mein
jeden
Freund
Tag.
Mein Freund stand so daneben, dann nur so, warum regst du dich eigentlich so auf, passt doch genau. Ich so,
aber er hat sich erstmal komisch an.
Eigentlich auch eigentlich ganz gut ausgedrückt, weil ich meine, du hast ja auch ein Kochbuch geschrieben. Ja. Natürlich isst du auch für dein Leben, also dein Leben so im übertragenen Sinne, was du zu schätzen weißt und
der
was Gesundheit für dich ist.
Der ist auf jeden Fall sehr
auffallend gewesen,
der Artikel.
Ja, also das ist natürlich erstmal so, Aber ja, wir stehen auch dazu, also wir setzen uns ins gleiche Boot mit dir.
Ja. Ja, aber mein Kochbuch besteht aus, es heißt Modern Ayurveda und es geht eben genau darum, wo wir eben jetzt auch die ganze Zeit drüber geredet haben, Ayurveda wirklich modern zu leben und vor allem auch so, wie es ich lebe. Und ich habe es ja auch nur aus der Intention rausgeschrieben, weil ich einfach weiß, so wie es was bei mir gut funktioniert hat und auch mich wieder gesund gemacht hat, es hat einfach bei ganz vielen anderen Leuten auch funktioniert. Und vor 1,5 Jahren sind die ersten Leute eben auf mich zugekommen, eigentlich schon vor 2 Jahren, haben gefragt, ob ich dann nicht mal ein Buch auch über das alles schreiben möchte. Und es ist in erster Linie ein Kochbuch mit über 100 veganen ayurvedischen Rezepten. Aber es ist eben nicht nur ein Kochbuch, sondern im ersten Teil ist eben auch so ein Theorieteil, wo es wirklich darum geht, einen Einstieg in Ayurveda zu finden. Das heißt, man lernt erstmal Ayurveda generell kennen, was ist das überhaupt? Und dann eben auch über die verschiedenen Doshas. Man kann einen kleinen Konstitutionstest machen, erfährt mehr über seine individuelle Konstitution. Es gibt ein Gewürz einmal eins mit den wichtigsten Heilwirkungen zum Thema Gewürze. Und was aber auch eine große Rolle spielt, ist so dieses, wie nehme ich denn mein Essen zu mir? Mhm. Also da gibt es einen so einen Leitspruch. Das heißt, also den sage ich immer, liebe dein Essen, dann liebt es dich. Und wenn du eben so eine dementsprechende Haltung deinem Essen gegenüber hast, dann hat das auch einfach eine andere Auswirkung auf die eigene Gesundheit. Genau.
Schön. Ich bin ganz gespannt.
Ja, ich auch. Wir freuen uns sehr. Wir werden dich auf jeden Fall verlinken, Fotos machen, nachkochen und weiter dranbleiben, weil ich finde, das ist super spannend, das ist super toll, dass es immer mehr Menschen gibt, die bereit sind auszuprobieren, die das Ganze auch modern interpretieren. Deswegen fand ich auch deinen Titel total schön, hat mich super angesprochen und abgeholt. Und ich denke auch für viele Zuhörer ist das vielleicht eine super schöne Inspirationsquelle, mal ein bisschen was Neues auszuprobieren und wieder am Ende, das ist ja unser Tenor, die Sprache seines Körpers verstehen zu lernen. Weil Gesundheit, das haben wir in unserer eigenen Hand. Und wir müssen endlich lernen, wieder Selbstverantwortung dafür zu übernehmen. Also nicht nur irgendwie Symptomatiken zu stillen, Pillen einzuschmeißen und unbewusst durch die Welt zu laufen. Im Hamsterrad der Karriere, der Selbstoptimierung, der Außenwelt, sondern wie geht's uns eigentlich und entwickeln da unseren ganz individuellen Weg, jeder von uns. Und deswegen ist es super, super toll, dass du da auch schon eine so große Followerzahl hast oder Menschen, die von dir begeistert sind, denen du helfen konntest. Und ich finde das total inspirierend. Also danke schon mal, dass du so ein tolles Buch geschrieben hast und dass du uns auch schon wieder einen neuen Impuls gesetzt hast, was Neues auszuprobieren.
Ja, ich habe total für mich auch wieder, ich hatte nämlich eine Zeit lang auch mich so ein bisschen mit Ayurveda wieder mal auseinandergesetzt, beziehungsweise auch mit TCM, weil ich mal bei einer Heilpraktikerin war, habe aber relativ viel Verzicht damit auch verbunden. Weil sie auch eher so mich Richtung, wahrscheinlich passend auch zu meiner Konstitution, ich weiß nicht genau, aber Richtung gekochten und schonendem Essen und weg von der Rohkost. Und da habe ich dann angefangen, mich sehr dogmatisch eine Zeit lang sehr warm nur zu ernähren. Und auf einmal, so ist es ja, wenn man dann was nicht mehr offiziell darf, auf einmal hat man so voll das Verlangen nach was Frischem. Und ich war so, boah, ich würde so gerne jetzt einfach mal so einen frischen Salat. Und dann habe ich schon wieder so gemeint, so, ach nee, das mag ich gar nicht, wenn das so, wenn ich das jetzt so machen muss irgendwie, ne? Und gerade jetzt auch, wie du schon sagtest, Mira, so der Titel Modern Ayurveda, das hat mich auch voll angesprochen, weil es ist einfach nicht mehr so im Ursprung zu leben, wie es eben früher war, vor Hunderten oder Tausenden von Jahren. Plus wir sind eben nicht in Indien oder in China oder wo auch immer und müssen uns hier irgendwie oder dürfen uns hier mit unserer Lebensform einfach finden. Deswegen, ja. Ich glaube, da werde ich auch noch einiges für mich lernen.
Ja, wir lernen nie aus.
Ja, ist doch super.
Was ich noch immer total spannend finde, und sorry, wenn ich da jetzt so neugierig bin, aber vielleicht magst du uns ja mal sagen, wie sieht so deine persönliche Morgenroutine aus? Weil ich finde, da kann man immer einen ganz schönen Einblick bekommen, wie das Ganze ganzheitlich funktioniert, weil das geht ja nicht nur um Essen den ganzen Tag, sondern da gibt's ja auch noch ein paar andere Sachen. Also vielleicht magst du es ja mit uns teilen.
Ja, sehr gerne. Also ich stehe meistens, ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber meistens stehe ich gegen 6:30 auf. Und ja, ich stehe dann auf. Ich mache tatsächlich immer erstmal ganz kurz mein Handy an. Weil mir ist immer wichtig, einmal zu schauen, ob es irgendwelche Notfälle gibt, weil ich wohne unter meiner Oma und die ist schon 87. Mhm. Und das ist immer so, einmal nachgucken und ansonsten ist mein Handy dann eigentlich aus und ich lege es zur Seite. Und dann, ja, im Ayurveda mache ich morgens mal Zunge schaben, also wo man so die ganzen Keime und Bakterien einmal von der Zunge entfernt. Und
kurze
dann
Zwischenfrage, bevor du was trinkst oder nachdem du trinkst?
Nee, also wirklich gleich nach dem Aufstehen. Okay. Ich spüle mir den Mund einfach nur mit Wasser aus, wasche mein Gesicht und dann ist das wie so ein, ja, so eine Art Metallding.
So ein Bogen
so
oder
Bogen,
so.
Ne? Genau. Ja, ja. Und dann fährt man damit so ein paar Mal über die Zunge und jeder kennt es ja, man hat morgens so einen blöden, so einen, ja, einen unangenehmen Geschmack im Mund. Die meisten Bakterien befinden sich ja wirklich nicht irgendwie an den Zähnen, sondern auf der Zunge. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, man möchte es nicht mehr ohne haben. Und danach putzt man die Zähne. Und dann trinke ich meistens eine große Tasse heißes Wasser, manchmal auch warmes Wasser mit Zitronensaft. Und dann meistens meditiere ich ungefähr 5 Minuten. Danach mache ich Yoga. Also ich mache sehr viel Kundalini-Yoga auch. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt, aber da macht man ja verschiedene Kriyas. Speziell zu den einzelnen Themen, die man gerade so im Leben hat, zu den einzelnen Chakren, das sind Energiezentren. Und meistens macht man eine Kriya immer so 40 Tage am Stück. Mhm. Und momentan mache ich zum Beispiel die Nabi-Kriya, also was vor allem so für die Mitte steht, für das dritte Chakra. Und klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen spooky, ein bisschen speziell. Aber das ist eben das, was mir morgens wirklich sehr viel Kraft gibt. Und deswegen so die erste Stunde am Tag, die erste Dreiviertelstunde am Tag, die gehört zu mir. Und da, ja, lasse ich auch alles andere einfach aus und verbringe es eben vor allem mit viel Wasser, heißem Wasser trinken und Yoga.
Genau. Schön.
Und danach frühstücke ich dann. Ja. Ich frühstücke meistens warm. Das war auch wirklich was, das mir sehr geholfen hat. Also auch wenn ich mittags oder ja auch manchmal abends gerne auch Rohkost esse, aber wirklich ein warmes Frühstück, das tut mir auch im Sommer sehr, sehr gut. Ja.
Dann gibt es ein leckeres Porridge oder was machst du
das
dir dann?
Das ist ganz unterschiedlich, ist auch was. Viele meinen immer nur, man kann nur Porridge essen, wenn man warm ist.
Ja,
das sieht
ja
man dann auch in meinem Buch. Also ich habe da auch Rezepte für einen warmen Kürbis-Chia-Pudding oder man kann sich selbst so eine Smoothie-Bowl, kann man sich immer so ein bisschen warm machen. Dann esse ich auch mittlerweile morgens auch gerne mal herzhaft. Also ich esse auch mal gerne morgens eine Suppe oder ja, das mache ich jetzt nicht jeden Morgen frisch, aber ich mache dann immer, ich koche sowieso immer relativ viel auch vor. Also mal auch irgendwie so Kichererbsenpfannkuchen oder sowas mit gekochtem Gemüse. Ganz unterschiedlich. Und dann viele Porridge-Variationen einfach oder auch so eine Art Grießball mit irgendwie Reisgrieß oder so und gedünsteten Früchten. Genau.
Wie hältst du das so mit Portionsgrößen? Weil das finde ich ist auch immer sehr, sehr schwierig, weil das kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wie ist mein Stoffwechsel, oder? Also wenn ich natürlich morgens der Sportler bin und allgemein, wie ist das eigentlich im Ayurveda vielleicht mit zum Thema Sport und Bewegung? Kann ich mir vorstellen, dass da es doch bestimmt auch gewisse Empfehlungen gibt, dass nicht jeder Typ auch das gleiche braucht an Sport? gibt es ja, sowas?
Sportart.
Ja, oder dieselbe Sportart, ja. Gibt es da auch? Ja,
absolut. Mm. Also von der, erstmal von der Portionsgröße vom Essen, ah, ja. Da gilt eigentlich für jeden ungefähr das Gleiche, weil einfach von jedem der Magen ungefähr gleich groß ist, auch wenn wir das nicht so gerne wahrhaben wollen. Dass der
ich denke immer, Magen, mein Magen ist so groß, aber ich glaube, stimmt
der Magen
ganz.
Eigentlich nur eine Größe von einer Faust hat, wenn man jetzt so eine dicke Faust macht. Mhm. Sehr viel größer ist der Magen nicht. Aber das Ding ist, der Magen ist eine Art Muskel, das heißt, der kann sich richtig schön dehnen. Und deswegen schaffen wir da manchmal auch Mordsportionen.
Ich wollte schon sagen, ja. Vielleicht eher so zwei Fäuste.
Und es gibt so eine ungefähre Richtlinie im Ayurveda und es ist auch tatsächlich, was mir sehr geholfen hat, weil ich habe nämlich manchmal mich ständig überessen oder dann viel zu wenig gegessen und einfach, deswegen hat mir dieses regelmäßige Essen, also damit meine ich jetzt nicht den ganzen Tag durchsnacken, aber eben 3 bis maximal 5 Mahlzeiten am Tag mit aber einer längeren Pause über Nacht, tut mir sehr, sehr gut, weil der Magen einfach nicht so riesengroß ist und man einfach das Beste ist, einfach damit man gut verdauen kann, dass der nur so ungefähr 80% gefüllt ist. Also dass der nicht knallvoll ist und nicht auch noch die Speiseröhre voll. Das passiert total oft. Also die meisten Leute essen meistens immer viel zu große Portionen.
Ja.
Und da gilt es nämlich eben wirklich dann auch, sich Zeit nehmen zum Essen, langsam essen, dann merkt man auch eher, wann man angenehm gesättigt ist. Weil theoretisch sollte man nach dem Essen Energie haben und nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt erstmal eine Runde schlafen. Und klar liegt das auch an der Art, an dem, was wir essen, aber auch wie wir essen. Also im Ayurveda spielt dieses wie wir essen auch fast eine genauso große Rolle wie dieses was wir essen. Und bei der Bewegung ist aber auch so, also wenn ich jetzt zum Beispiel Vata ist ja sowieso relativ so ein bisschen, ist es eben Bewegungsprinzip und da ist recht viel Unruhe im Körper. Wenn ich jetzt auch noch die ganze Zeit irgendwas mache, wo ich ganz viel hektische und schnelle Bewegungen machen muss, zum Beispiel im Yoga jetzt das Ashtanga-Yoga, ja, also wo ich total viel die ganze Zeit eben ständig an meine Grenzen gehe, dann ist das vielleicht nicht so gut. Das heißt nicht, dass er das nie wieder machen soll, aber vielleicht nicht jeden Tag. Also vielleicht dann auch mal einfach nur in der Natur spazieren gehen, so ein bisschen erdende Sachen, ein bisschen ruhigere Sachen oder dann ja einfach Dinge machen, die einen so ein bisschen auch mal zur Ruhe bringen. Bei Pita ist es so, die haben eben ziemlich viel das Bedürfnis, sich auszupowern und fühlen sich meistens danach auch nur gut. Also sowieso jemand, der sehr viel Pita hat, der neigt auch eher dazu, sich zu vergleichen, mit anderen ständig im Wettbewerb zu stehen. So ein, man sagt immer, so ein typischer Leistungssportler oder so ein Manager-Typ, das ist typisch für Pita. Wenn der jetzt noch die ganze Zeit jedes Wochenende auf dem Wettkampf ist, das funktioniert schon auch wahrscheinlich gut, aber früher dann später wird auch der einfach mit seinem ständigen Wettbewerbsgedanken, wird er irgendwann total ausgelaugt sein. Das heißt, auch so jemand muss man immer wieder daran erinnern, im Sport geht es einfach nur darum, dass du gerade eine gute Zeit hast, was Gutes für deinem Körper tust und dich vielleicht gerade mal auspowerst, aber nicht dich ständig mit anderen vergleichen. Ja, also die neigen eher zu so Wettkampfsdingen. Und dann Kaffer, den muss man eher dazu überwinden, Sport zu machen.
Ja. Genau. Also am Ende ist es auch wieder die Balance. Das heißt ja auch nicht, dass man jetzt nur was Ruhiges machen soll, ja. Sondern man kann ja auch mit einer Pitta-Konstitution sicher Leistungssport treiben, aber man muss eben schauen, dass die Balance stimmt, genau. Und dass man auch entsprechend ruhigere meditative Dinge macht oder vielleicht ja Yoga-Positionen entsprechend mal länger hält und sich mehr mit der Atmung verbindet, um das Ganze ruhiger werden zu lassen. Das kann sicher auch ein super gutes spannend, Argument sein. Ja.
Super spannend. Ja, vor allem, ich muss nämlich gerade daran denken, ich war auf Bali gewesen letztes Jahr mal in einem ganz, ganz tollen Yoga-Studio und der Yoga-Lehrer, dem auch dieses Studio gehört, der hat sich so ein bisschen aufgeregt gerne über dieses, er hat es genannt, Mindless Vinyasa. Also dass man in unserer westlichen Welt jetzt hier, dass wir viel Yoga verbinden mit diesem Vinyasa-Yoga, was halt sehr, sehr schnell ist und sehr im Flow und wenige ruhige Elemente oder wo man länger auch mal was eine Asana halten sollte, hat es dann halt gesagt, es ist halt mindless, weil man gar nicht mehr diese Yoga-Tradition wirklich da lebt, sondern halt wirklich nur in diesem krassen Flow ist und gerade diese wahrscheinlich Pita-Typen, Manager-Typen oder halt Wettbewerbstypen finden sich da ja total wieder und deswegen gibt es vielleicht auch so viele Vinyasa-Studios oder so viel Angebot an Yoga, also Vinyasa-Yoga, dass das vielleicht gar nicht so das richtige Yoga für viele Menschen ist, könnte ich mir vorstellen auch.
Ja, also Yoga, was ist Yoga? Yoga ist Achtsamkeit.
Ja.
Und wann finde ich Achtsamkeit in der Ruhe und in der Stille? Und weniger halt in dem ständigen Go, 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 Go. Mhm. Kann man zwar auch mit reinbringen, aber den wenigsten gelingt das. Und jetzt leben wir heute in einer Zeit, die ist sehr Vata und Pita provozierend. Also wir leben in einer, wir haben sehr, sehr viele Umwelteinflüsse permanent. Wir sind ständig Geräuschen ausgesetzt und wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und da ist sehr wenig Kapha. Kapha ist so dieses ruhige Stabilitätsprinzip, dieses Erdende. Und es ist bei den meisten Menschen sehr, sehr wenig vorhanden. Und ich erlebe das halt ganz oft in, auch in den Beratungen oder eben auch sehe ich und bin ja auch Yoga-Lehrer und unterrichte ja auch, dass viele ja eh schon so einen unglaublich stressigen Job haben und dann vielleicht auch noch zu Hause irgendwie total viel zu tun haben und eher ziemlich ausgelaugt sind und dass die dann halt eben am Abend statt in die Natur zu gehen oder jetzt ein ruhigeres Yoga, was schon auch kombiniert ist mit vielleicht ein bisschen was anstrengenderem, aber dass genau die dann eher in etwas gehen, was sie noch mehr auslaugt und noch mehr ständig an ihre Grenzen bringen. Und deswegen muss man halt auch mal überlegen, und das heißt auch nicht fürs ganze Leben, sondern in was für einer Phase bin ich denn gerade und was brauche ich denn eher, was mir Kraft gibt, anstatt mich noch mehr auslaugt.
Ja.
Weil viele meinen immer, nur wenn ich irgendwie jetzt total schwitzend und fertig aus dieser Klasse rausgehe, dann habe ich was getan. Mhm. Aber das ist halt nicht der Fall.
Mhm. Das würde ich auch wieder deuten als die fehlende Verbindung zu sich selbst. Genau. Also auch das für sich selbst herauszufinden, was brauche ich jetzt gerade, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und ja, ich finde es auch schön, wenn man Ziele hat, wie beispielsweise eine Gewichtsreduktion und sagt, dafür gehe ich jetzt aber jeden Tag auf den Crosstrainer laufen, was auch immer, Fett verbrennen, ich stelle ein bisschen meine Ernährung um und das mache ich jetzt für eine gewisse Zeit und ziehe das auch durch.
Ja.
Und danach kommt eine neue Phase mit einem neuen Körpergefühl und da probiert man aus vielleicht das Yoga oder einen anderen Yoga-Stil oder ein Pilates oder was auch immer, Hauptsache Bewegung, ja. Mhm. Hauptsache da ist ein Bewegungsanteil drin. Ja, das stimmt.
Ja.
Vielleicht nochmal so jetzt für unsere Zuhörer, wenn der ein oder andere auch vielleicht das erste Mal jetzt mit Ayurveda in Verbindung kommt. Was sind so deine Tipps, wie man in unserer modernen Welt sowas Traditionelles wie Ayurveda mal ausprobieren kann? Also die ersten Schritte, also die ersten Tipps, die es einem da vielleicht leicht machen.
Also der erste Schritt, was wirklich jeder machen kann, ist sich einfach vielleicht, entweder man googelt oder man legt sich einen Saisonkalender zu und schaut einfach mal, in was für einer Jahreszeit, in was für einem Monat bin ich denn gerade und was gibt es denn gerade so hier zum Essen. Und das ist dann automatisch, wenn man wieder gibt, das ist auch so ein Prinzip, so eine Art Grundsatz, man muss sich jetzt nicht komplett streng dran halten, aber so die Lebensmittel, die so im Umkreis von ungefähr 100 Kilometern sind, das ist auch das Beste für unseren Körper.
Mhm.
Und wir haben ja hier jetzt gerade im Herbst und Winter haben wir automatisch die ganzen Lebensmittel, die wärmende Eigenschaften haben. Das heißt, das ganze Wurzelgemüse. Deswegen dieses mit der Natur gehen ist total schlau, weil dann macht man gar nicht viel falsch. Weil in dem Moment, wo ich weiß, ich bin jetzt gerade in der kalten Jahreszeit oder ich höre das jetzt im Sommer an und es ist total warm, dann hält die Natur automatisch das bereit, was gut für meinen Körper ist. Nämlich im Sommer viel kühlende Lebensmittel und im Winter mehr wärmende. Also wenn man allein das macht, dann hat man schon total viel Ayurveda in seinem Alltag. Und das nächste ist, dass wenn man sein Essen zubereitet, mal weg davon gehen, vielleicht wie viel Kalorien hat das jetzt oder wie viel Proteine, Fette und so weiter, sondern erstmal so sich zu fragen, nährt das meinen Körper denn gerade? Also mit so einer anderen Intention daran gehen und das Essen dann auch mit viel Liebe zubereiten. Und dann auch, es muss nicht irgendwie immer eine ganze Stunde sein, aber manchmal reichen noch 10 Minuten, sich einfach mal nur hinzusetzen, alles andere, alle Ablenkung weg und mal nur essen. Und dann mal wahrzunehmen, was schmecke ich denn gerade? Ja, brauche ich vielleicht noch eine andere Geschmacksrichtung? Fehlt irgendwas? Und kaue ich mein Essen denn richtig gut? Weil total viele Verdauungsbeschwerden gehen einfach weg, wenn man die Art und Weise, wie man isst, einfach ändert. Genau. Mm. Und vielleicht so kleine Routinen in den Alltag irgendwie integrieren, so eine kleine Morgenroutine oder eine kleine Abendroutine, das bringt einfach gerade in unserer so ein bisschen wirren Zeit gerade total viel Stabilität und Erdung. Genau, das wären so meine Tipps. Und vielleicht dann auch einfach mal mit Gewürzen was ausprobieren. Das heißt nicht, dass man immer so 15 verschiedene Gewürze in einen Topf hauen muss, überhaupt nicht, weil das meine ich auch ganz viele, das ist auch nicht so. Aber einfach mal, hier in Deutschland sind Gewürze meistens Salz und Pfeffer und nicht so viel mehr. Aber es gibt halt noch mehr. Und da kann man auch total viel Salz einsparen, indem man mal zum Beispiel Kreuzkümmel ausprobiert oder mal ein bisschen Ingwer oder mal ein bisschen Kurkuma. Und das bringt auch irgendwie schöne Farbe mit ins Essen. Da einfach ein bisschen experimentieren und mal überlegen, schmeckt mir das oder probiere ich irgendwas anderes aus.
Schön. Vor allem dieses Salz und Pfeffer. Viele greifen ja auch intuitiv erstmal zum Salz und Pfeffer, genau, und machen nochmal so drüber, bevor sie eigentlich mal probiert haben. Brauche ich das gerade eigentlich? Also wir essen ja definitiv alle zu viel Salz und sich da ein bisschen zu entwöhnen ist, glaube ich, ein guter Tipp und schadet auf jeden Fall nicht.
Stimmt das auch, dass man im Ayurveda erst immer das Fett, also sagen wir mal das Kokosöl, wenn man das zum Braten benutzt oder zum Erhitzen, das verflüssigen lässt im Topf, um dann erstmal die Gewürze darin zu dünsten. Mhm. Stimmt das oder ist das auch wieder nur so ein Vorurteil?
Also ich denke, es kommt auf alle Fälle darauf an, was man macht. Also man muss jetzt nicht, weil das ist mein Aufwärmen, man muss jetzt irgendwie alles in Fett und Gewürzen anbraten, überhaupt nicht. Also gar nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so einen Eintopf macht oder so ein Dal, also so ein Linsengericht, dann ist schon so ein Prinzip, dass man eben erst das Fett in den Topf gibt, dann röstet man die Gewürze an, weil man sich das vorstellen kann, wie als würden erstmals es für den Geschmack auch so, also es schmeckt ganz anders, wenn die Gewürze so angeröstet sind und das Aroma entfalten und die entfalten halt so auch so ein bisschen ihre Wirkung noch mehr, weil die wie so aufgebrochen werden. Mhm. Und dann tut man eben das Gemüse, die Hülsenfrüchte, den Reis und sowas dazu und gießt das Ganze dann setzt es mit Flüssigkeit an, lässt es dann köcheln. Ja, aber wie gesagt, es muss jetzt auch nicht immer alles so sein. Morgens beim Frühstück mache ich das auch nicht.
Mm, so schön, es muss nicht alles so sein. Da kann
man entdeckt auch sehr viele generelle Tipps, die jetzt gar nicht so unbedingt nur mit Ayurveda in Zusammenhang gebracht werden. Also deine Tipps waren alle total, kann ich alle abhaken und sagen, ja, komplett. Aber man müsste jetzt nicht das Wort Ayurveda davor setzen, sondern das ist wirklich etwas, das wir alle tun können, egal wie es uns gerade geht, was für Probleme wir haben, in welcher Situation wir uns befinden. Das sind einfach wirklich Dinge, die wir umsetzen können, egal welche Glaubensrichtung oder auch Ernährungsrichtung wir gerade verfolgen. Und das finde ich total schön, dass es da eben auch nicht so dogmatisch ist, sondern so offen. Ja, gefällt mir.
Ja, das ist auch, mittlerweile definiert sich ja jeder mal sehr gerne über seine Ernährung. Also so, ich bin vegan und deswegen bin ich jetzt irgendwie ein besserer Mensch oder sowas. Oder ich bin glutenfrei und vegan und auch noch ohne industriellen Zucker. Mhm. genau, und davon sich vielleicht so ein bisschen lösen, weil wie gesagt, die Ernährung macht total viel aus. Also habe ich ja meinen eigenen Körper gespürt und ist super, super wichtig. Aber du bist nicht deine Ernährung. Und da halt auch, wir alle machen halt hier verschiedene Erfahrungen und haben verschiedene Zyklen im Leben und viele Dinge ändern sich halt auch manchmal. Und da nicht sich so mit so einer Sache so starr identifizieren und so sagen, das gehe ich jetzt so religiös nach und nichts anderes mehr, sondern halt da einfach so ein bisschen locker lassen und so ein bisschen im Flow einfach gehen.
Ja, super schön. Also wir werden dein Buch auf jeden Fall verlinken hier in unseren Shownotes, Modern Ayurveda. So finden wahrscheinlich in allen gängigen Buchhandlung beziehungsweise online vertrieben, die man so intuitiv direkt googelt. Freue mich schon drauf, reinzuschauen und ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag hier geschafft. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und den weiten Weg angereist. Es ist so schön, dass wir eigentlich in der Nähe voneinander wohnen und ich hoffe, ihr konntet alle etwas aus dieser Folge lernen und schreibt uns sehr, sehr gerne euren Input, eure Fragen, euer Feedback auf Instagram unter fayo_official und deinen Instagram-Account Tasty.
Überall unter Tasty Katie.
Einfach genauso wie man es, einfach suchen.
Einfach vorbeischauen, kommentieren. Wie immer findet ihr passend zu dieser Folge einen Post und da ist das möglich. Also wir machen ihn erkenntlich und wir freuen uns schon wirklich total auf deine Anregungen oder Fragen, die du zu diesem Thema hast, an uns oder auch gerne an die liebe Katharina. Wir werden die dann weiterleiten.
Genau, und vielleicht irgendwann nochmal eine 2.0-Folge machen, wenn
unbedingt
eine hohe Nachfrage besteht. Also lasst es uns wissen.
Ja, ich freue mich schon sehr aufs Wiedersehen und hat total viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Dann
bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.